Der RS3 Podcast. Der RS3 Input.
Es ist Frühling und überall summen und krabbeln Insekten, Spinnen, Käfer und anderes Getier da summen. Auch Zecken sind aus dem Winterschlaf erwachen, das sind Millionen. Und die haben nur eins im Kopf, Blut saugen und sich vermehren. Und das machen sie. Es werden jedes Jahr mehr und die Gefahr wird grösser, dass man bei einem Zeckenstich mit einer schweren Krankheit, wie zum Beispiel Borreliose, infiziert wird. Viele haben Angst, trauen sich kaum mehr in den Wald. Input geht jetzt auf Zeckenjagd und redet mit einer Borreliose-Patientin, die sich nur eins wünscht. Einmal nur einen einzigen Tag ohne Schmerzen.
Die wartet und wartet und die hat Hunger. Und die wird auf alles raufgehen. Die wird alles versuchen zu benutzen, damit sie durch eine Brutmahlzeit kommt.
Zecken sind darum gefährlich, weil sie erstens selber sehr überlebensfähig sind. Zweitens, sie tragen Krankheiten übertragen. Und sie sind sehr klein und werden darum oft nicht bemerkt. Borreliose ist eine schwellende Erkrankung und ich würde sie sicher als sehr heimtückisch bezeichnen.
Ich habe das Gefühl, ich möchte meine Beine irgendwo einspannen, habe ich das Gefühl, dass ich den Schmerz nicht mehr spüre. Was das ausrichten kann, das kleine Ding, das ist ja grusig einfach.
Das ist ein raffiniertes Tier, so eine Zecke. Meine, das ist bei euch 1, 2, 3, 5, 6 Tage irgendwo hinten im Nacken und ihr merkt nichts. Das ist unglaublich.
Es ist morgen um 8:30 und es wird ein schöner, warmer Maitag heute. Wir sind am Rand eines Waldstücks, ganz in der Nähe von Belp bei Bern. Und wir wollen Zecken jagen. Der Jäger ist Bruno Gottstein. Er ist Biologe und Leiter vom Institut für Parasitologie von der Veterinärmedizinischen und der Medizinischen Fakultät von der Uni Bern. Ein Zecken-Spezialist also. Und ausgesehen tut er wie ein Forscher aus einem Bilderbuch. Beige Hosen, beige Jacke mit vielen Taschen und hohe schwarze Schuhe, die er die Hosen reingesteckt hat. Fehlt nur noch der Safari-Hut und man könnte meinen, man ginge auf Leuenjagd. Die hellen Kleider hat er extra an, damit man die Zecken gut sieht, die bei ihm landet. Mein schwarzer Faserpelz und die dunklen Jeans sind also eindeutig ein Fehlgriff, zeckentechnisch gesehen wenigstens. Aber eingesprayt bin ich und darum auch halbwegs beruhigt. Wir laufen also rein in den Wald, wo der Bruno Gottstein den Zeckenwald getauft hat.
Ja, das ist der Wald, wo wir erfahrungsmäss immer am meisten Zecken finden. Wir suchen die Zecken für die Ausbildung der Studenten. Wir suchen sie, um unsere Forschungsprojekte durchzuführen. Und wir haben viele Wälder abgesucht rund um Bern. Und ich jetzt eindeutig am meisten Zecken.
Wieso denn? Ist eigentlich ganz ein normaler Wald, dunkt's mir?
Ja, es hat relativ viele Wildtiere hier. Relativ viele Rehe, sehr viele Füchse. Das ist sehr wichtig. Zecken haben eigentlich zwei Hauptthemen im Leben. Das ist Essen und sich vermehren. Und zu essen ist in der ersten Phase der Zecken enorm wichtig. Und je mehr Wildtiere es hat, umso mehr Zecken hat es auch.
Viel Futter muss es also haben und feucht muss es sein.
Zecken können selber nicht Wasser trinken. Sie nehmen das Wasser über die Luftfeuchtigkeit. Sobald es trocken ist, verschwinden sie im Boden. Und die Luftfeuchtigkeit muss über 80% sein. Dann kraxeln sie raus. Kraxeln rauf auf Gräser, auf kleine Äschli und warten auf ihren Wirt. Aber nur, wenn es feucht ist. Die Temperatur ist auch noch wichtig. Es muss etwa über 8 bis 10 Grad sein. Jetzt im Moment ist es, glaube ich, 9 Grad. Wir sind jetzt an der Grenze. Vielleicht werden wir Zecken finden, vielleicht nicht.
Der Bruno Gottstein hat eine riesige, weisse Fahne dabei. Mit der will er fangen, heute Morgen die Zecken. Wir gehen tiefer in den Wald rein. Und solange wir auf dem Weg bleiben, kann einem nichts passieren, sagt er. Die Zecken pumpen nicht von den Bäumen runter, wie man manchmal hört. Plötzlich bleibt der Biologe stehen.
Das ist ein Gebiet, wo ich gerne mal die Fahne drüber streifen hier.
Was ist jetzt speziell an dem?
Da hat es so Wegli. Da werden nachts hier Räder laufen, da werden Füchse laufen. Da hat es eine Wasserstelle, da gehen sie trinken. Es ist sehr feucht hier. Nicht allzu viele grosse Bäume, viel nicht ins Geschrüpp. Das ist ein wunderbares Gebiet für Zecken hier.
Jetzt rollen sie die Fahnen aus, es ist eine Riesenfahne, eine weisse.
Also jetzt werde ich die möglichst versuchen, über das Gebüsch hier zu streifen.
Er fährt jetzt auch mit dieser Fahne über ganz viele Pflanzen über. Kleine Bäume, Gras. Jetzt kehrt er sie um und legt sie auf den Boden.
Und da, das gibt es ja nicht, haben wir schon den ersten Zeck gerutscht.
Am
tatsächlich. Da, eine Nymphe.
Eine Nymphe?
Das ist das Zwischenstadium. Eine Zecke hat in ihrem Lebenszyklus 3 Stadien. Aus dem Eis läuft eine kleine Larve. Die ist ganz klein, hat nur 6 Beine. Die hier die hat 8 Beine. Die Zecken sind nämlich Insekten. Die Zecken sind spinnenartige. Die haben wie Spinnen, haben sie 8 Beine. Und die ist relativ klein. Das ist eine Nymphe. Die braucht jetzt eine Blutmahlzeit.
Ja, super.
Damit sie erwachsen werden.
Also das ist eigentlich das zweite Stadium?
Das ist das zweite Stadium, genau.
Das ist also eine Kinderzecke eigentlich?
Ist eine pubertierende Zecke.
Gut, pubertierende Zecke, Teenager-Zecke.
Die, wenn sie jetzt ein Blut... Jedes Stadium muss immer eine Blutmahlzeit genommen haben, damit sie sich zum nächsten Stadium entwickeln kann.
Die will jetzt erwachsen werden und will jetzt...
erwachsen werden, genau.
Eine einzelne Zecke saugt in ihrem Leben höchstens 3 Mal Blut. Das erste Mal, bevor sie ein Teenager wird. Das zweite Mal, bevor sie erwachsen wird. Und das dritte Mal, bevor sie sich fortpflanzt. Das alles kann bis zu 3 Jahre dauern. Weil die Zecke sich nach jeder von diesen 3 Blutmahlzeiten muss in den Boden hineingehen, ist es ungefährlich, wenn zum Beispiel eine Katze auf dem Bett oder auf dem Sofa eine vollgesogene Zecke verliert. Die stirbt innerhalb von kurzer Zeit ab. Sie vertrocknet schlicht. Im Winter übrigens schlafen Zecken tief in der Erde. Und, was viele nicht wissen, je kälter der Winter, desto besser für die Zecken. Wenn es nämlich zu warm ist, kommen sie zu früh raus, brauchen zu viel Energie und sterben. Die Zecke, die wir gefangen haben, ist also ein Teenager, nicht einmal Stecknadelkopf gross. Der Bruno Gottstein nimmt ein Glasröhrchen aus dem Rucksack und versucht, sie dort reinzutun.
So, er will nicht. Mal, jetzt.
Es ist ein Gläschen drin.
Man sieht wunderschön. Der Zecke hat einen leicht geröteten Hinterkörper. Was auffällt, ist, dass das vordere Beinpaar so schön lang ist. Das ist dort, wo es die Sinnesorgane drin hat. Die steckt sie vor. Man sieht sie jetzt auch so wie Fühler.
Jetzt auf was reagieren die? Wie spüren die, dass ein Opfer auf dem Weg ist?
Ja, die haben hochentwickelte Sinnesorgane. Ein Zecke, der aufgekraxelt ist, wird sich mit den hinteren Beinen festhalten. Und die vorderen 2 Beine, die wird sie so vorstrecken. Wie ein Priester in der Kirche quasi sieht das aus, wird sie die Beine ganz weit vorstrecken, weil sie ganz vorne an den Beinen 2 kleine Höhlen hat. Sogenannte Hallerstrogane heissen die. Und dort hat es ganz, ganz viele Sinneszellen. Und die Sinneszellen, die reagieren auf Erschütterung, die reagieren auf CO2, das ist unser Atem, der rauskommt, reagieren auf Temperaturschwankungen und auf ganz viele Produkte, die man zum Teil noch nicht kennt. Der ganze Komplex gibt ihnen ein Signal, jetzt passiert etwas.
Aber das muss ja in Millisekunden gehen. Wir laufen ja nicht im Schneckentempo und ein Fuchs läuft auch nicht langsam. Das ist ja eine relativ schnelle Aktion, die da passieren muss. Also die spüren das und dann müssen die praktisch im gleichen Moment sich loslassen und reinkrallen.
Ja, es ist wahrscheinlich eben das Vorbeistreifen. Es ist das mechanische Vorbeistreifen. Wenn der Fuchs mit dem Wähli einfach an dem Büschli oder an dem Gras vorbeistreift, dann tun sie sich erst festkrallen. Das ist das Häufigste, was passiert.
Aber die sind schnell?
Sie sind sehr schnell.
Wenn jetzt ein Zecke an meine Hose geht, wird der jetzt dann rumkrabbeln und suchen, bis er ein Stück Haut findet?
Er wird rumkrabbeln und ein Stück Haut suchen, aber nicht irgendeins. Gerade jetzt die Nymphe hier, die hat ein kleines Problem, die ist relativ klein. Und sie wird Haut suchen, die sehr dünn ist.
Das spürt man eigentlich nicht?
Man spürt nichts, nein. Man spürt auch nicht, wenn sie nachher in die Haut reinsticht mit dem Mundwerkzeug. Sie hat anästhesierende Substanzen in der Speichelflüssigkeit. Und das ist das Erste, was sie rauslässt. Sie macht eine Lokalanästhesie wie der Arzt. Dann merkt man nichts. Dann tut sie ein Loch reinbohren.
Das ist dann fies.
Dann hat sie Mundwerkzeug. Das sind wie 2 kleine Schere, die sie hat. Dann tut sie ein Loch reinbohren, ein bisschen ausstanzen sogar. Dann hat sie ganz grossen Zapfen mit Haken. Also einen relativ grossen Zapfen, natürlich einen zeckengrossen Zapfen. Und dann wird nachher wieder Haken. Und dann wird nachher die Wunde reingeführt. Dann bleibt sie drinnen stecken. Dann tut sie noch Substanz freisetzen, die wie Zement ist. Dann tut sie sich innen zementieren.
Dann ist sie einbetoniert.
Dann ist sie einbetoniert und sie hat ein Problem, sie kann nicht mehr loslassen. Sie kann erst loslassen, wenn sie vollgesogen ist. Und das ist bei einer erwachsenen Zecke, nur das 5 bis 10 Tage, also eine ganze Woche lang muss sie sich vorsuchen und kann nicht loslassen.
Wir stehen immer noch mitten im Unterholz. Optimales Zeckenwohngebiet. Und nach dieser ausführlichen Beschreibung, wie die Tiere sich durchbohren und einzementieren, zieht es mich langsam aber sicher auf den Weg zurück. Gut, gehen wir da wieder zurück, möglichst ohne zu an diesen Ästchen und Bäumchen anzukommen. Er lacht. Der Bruno Gottsch, er hat auch helle Hosen an und Stiefel.
Ein bisschen gut, ein bisschen umgumpen, ein bisschen
abstreifen. Ich tue jetzt ein bisschen umgumpen und abstreifen.
An und für sich, wenn man durch den Wald gegangen ist und die Gefahr besteht, dass man die Säcke verwünscht hat, muss man einfach keine Angst haben. Weil die Säcke selber macht ihnen nicht viel. Es ist ja die Gefahr der Säcke ist die, dass sie Krankheitserreger, Krankheitskeime übertragen. Und bei den meisten Krankheitserregern ist das nicht 0, plötzlich. Eine Säcke die muss für Krankheit Borreliose zum Beispiel etwa 24 Stunden lang bereits auf Blut saugen, bis die Erreger dann effizient übertragen werden können. Ein bisschen anders ist es beim Virus, der frühen Sommer Meningoencephalitis verursacht. Das Virus wird relativ rasch übertragen. Also dort empfiehlt sich wirklich nach dem Spaziergang sofort Säcke wegzunehmen und nicht 24 Stunden zu warten, bis man die Säcke entfernt.
Etwa 12 Stunden braucht es, bis die frühe Sommer Meningoencephalitis, abgekürzt FSME, übertragen wird. Die FSME ist eine gefährliche Krankheit, die eine Hirnhaut oder sogar eine Hirnentzündung kann auslösen kann. Behandeln kann man sie nicht, aber impfen kann man sich dagegen. Jeder und jede Hundertste, die FSME hat, stirbt. Die andere schwere Krankheit, die die Zecken übertragen können, ist die Borreliose. Dagegen gibt es keine Impfung. Und jede dritte Zecke in der Schweiz ist mit diesen Borrelien infiziert. In gewissen Gebieten sogar jede zweite. Wir verlassen jetzt für einen Moment den Zeckenwald bei Bern und gehen ins friburgische Flamatt. Dort ist nämlich die Praxis von der Ärztin Laurence Mehr. Seit über 20 Jahren behandelt sie Borreliose-Patienten und sie forscht intensiv auf dem Gebiet von den Krankheiten, die Zecken übertragen. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt, dass rund 3'000 Menschen pro Jahr an der Borreliose erkranken. Andere Fachleute reden von bis zu 5'000. Laurence Mehr ist aber noch pessimistischer.
Also mindestens 3 bis 5'000. Also ich würde es jetzt höher schätzen, weil es werden lange nicht alle gemeldet oder erfasst, so dass das wahrscheinlich eher tief geschätzt ist.
Niemand weiss, wie viele Menschen insgesamt in der Schweiz Borreliose haben, sagt Laurence Mehr.
Sehr schwierig zu schätzen, weil die Erfassung nicht sehr gut ist. Aber ich würde meinen, um die 50'000 mindestens.
Borreliose ist eine Infektion, die durch Bakterien, die sogenannten Borrelien, übertragen wird.
Im ersten Stadium tut es die Haut betreffen, aber es kann das Stadium überspringen und dann verteilt sich es im ganzen Körper. Vorzugsweise sind Gelenke betroffen, der Herzmuskel ist betroffen und das Hirn ist betroffen, das Nervensystem ist betroffen. Aber es kann eigentlich in jedes Organ gehen. Die Augen sind auch sehr oft betroffen. Und es ist eine Erkrankung, die eigentlich vor keinen Grenzen in unserem Körper Halt macht.
Die Borrelien brauchen unsere Zellen als Nahrung, um sich zu vermehren. Und dabei gehen die Zellen kaputt oder entzünden sich ganz stark. Die Borrelien können jeden Körperteil von uns befallen.
Also man hat an Leute, die Borrelien hatten und man hat das untersucht oder auch an Tieren, hat man mal geschaut, gibt es Organe, die nicht betroffen sind, wo man noch nie Borrelien drin gefunden hat. Und das gibt es nicht. Also sogar der Glaskörper vom Auge hat man drinnen Borrelien gefunden. Obwohl es dort eigentlich fast nichts zu essen gibt. Also wo sie eigentlich nichts können davon brauchen für sich selber.
Wer infiziert ist und krank wird, kann ganz unterschiedliche Symptome haben.
Also sicher mal der Hautausschlag, wo es kreiserförmig ist, wo wandert, die sogenannte Wanderrötung. Dann Gelenk- und Muskelschmerzen, sehr häufig Kopfschmerzen, Müdigkeit gehört auch ein bisschen zusammen. Schwindel, Hörstörungen ist sehr etwas Häufiges. Und durch die Betroffenheit vom Auge, Sehstörungen, Gesichtslähmung, andere Lähmungserscheinungen, Halbseitenlähmung. Und unerklärliche Schmerzen, die lange andauern. Und dann vor allem auch Depression, Vergesslichkeit.
Eine riesige Palette von Symptomen also.
Das ist eines dieser Diagnoseprobleme. Es ist eine Krankheit, die sehr viele verschiedene Bilder machen kann. Darum sagt man im manchmal auch eine Chamäleon-Krankheit, weil sie auch viele andere Krankheiten imitiert. Und man muss danach suchen, man muss auch viele andere Krankheiten, die ähnliche Symptome machen, ausschliessen. Also es braucht einen rechten Aufwand, für an die Diagnose sich arbeiten für einen Arzt.
Es gibt zwar einen Bluttest, wo man schaut, ob ein Mensch Antikörper gebildet hat auf die Bakterien, aber der Bluttest ist zurzeit einmal nicht 100% sicher. Wer Borreliose hat, hat also keine Garantie auf eine klare Diagnose. Und was dazu kommt, offenbar kann ein Teil der Menschen, die infiziert sind, die Borrelien selber gut bekämpfen, ohne dass sie krank werden, je nachdem, wie gut das Immunsystem arbeitet. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass 30% von Blutspendern Borrelien-Antikörper haben und offenbar gut damit leben, gesund sind, sich einmal gesund fühlen, sonst würden sie kaum Blut spenden. Das heisst, die alle sind zwar irgendeinmal infiziert worden, aber die Krankheit bricht nicht aus. Und darum bedeutet ein positiver Test nicht unbedingt, dass man Borreliose hat. Für Mediziner, die gerne eine klare Diagnose stellen, eine Albtraumkrankheit. Und für die, die darunter leiden, ist es noch viel schlimmer. Häufig machen sie eine ganze Odyssee vom Kardiolog zum Rheumatolog zum Dermatolog oder zum Psychiater, weil die Borrelien auch das Hirn angreifen und schwere Depressionen auslösen können. Und so wird häufig am Anfang dieser Krankheit jedes Symptom einzeln behandelt, ohne dass es etwas nützt. Dabei wäre es wichtig, die Borreliose ganz früh mit Antibiotika zu behandeln. Sonst kann sie chronisch werden und dann wird die Behandlung schwierig.
Wenn ich meine Patienten gut anschaue, sie es wirklich gesund mit können arbeiten und so, sind es vielleicht 60%, 70%. Die anderen 30%. Würde ich vielleicht so einteilen, die Hälfte mit deutlich besserer Lebensqualität und vielleicht die Hälfte, die wirklich einfach unbeeinflussbar sind.
Eine Patientin von der Laurence Meer, die nicht gesund worden ist, heisst Sonja Stampfli. Sie hat seit 16 Jahren Borreliose. Sie ist heute 54, Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Damals, 1992, als die Borreliose ausgebrochen ist bei ihr, sind die alle noch klein. Sie hat daneben gearbeitet, ein grosses Haus gehabt, kurz ist sie mitten im Leben gestanden. Dann, in einer Nacht im April 1992, hat alles geändert.
Ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen. Und das war in der Nacht so passiert. Wir müssen den Doktor haben. Und da hat man einfach da weitere Untersuchungen gemacht wegen dem Herz und so. Ich war bei einem Herzspezialist. Und der hat mir Medikamente für die Herzrhythmusstörungen. Aber das hat eigentlich ja nichts gebracht, weil das einfach die Ursache hat man ja nicht gewusst. Wo kommen die Herzrhythmusstörungen her?
Daneben auch wie angerührt Angst- und Panikattacken. Dann eine schwere Depression, Schmerzen in den Gelenken, in den Muskeln und totale körperliche Erschöpfung.
Und man hat sich ja das nicht erklären, wo kommt das her, von einem Tag zum anderen.
Der Arzt aber hat schnell eine Erklärung parat gehabt.
Man hat es einfach auf, ich habe 3 Kinder mit Haus und Geschäft und Zeug. Das ist einfach, ich bin total überfordert, hat mir der Arzt gesagt. Das ist einfach Erschöpfungsdepression, hat es geheissen, oder?
Sonja Stampfli hat die Welt nicht mehr begriffen und vor allem auch sich selber nicht mehr.
Ja, jetzt bin ich einfach total neben den Schuhen, oder? Psychisch. Ja, jetzt ist es einfach nicht mehr gut. Ich konnte mir das aber nicht erklären, weil ich bin sonst eigentlich wirklich gegen einen aufgestellten Mensch gewesen. Ich bin eigentlich eher die Person, die alles noch positiv sieht. Zum Glück, muss ich ja sagen, für mich, oder? Und es ist einfach eine ganz schlimme Zeit gewesen. Und das ist einfach ein Jahr, hat sich das so hingezogen, die ganze Zeit ging.
Dann ist ihr der Zufall zu Hilfe gekommen. Sie ist ausgerechnet zu einer Ärztin gegangen, die sich schon damals intensiv mit Borreliose befasst hat. Die Laurence Meer, die wir vorhin gehört haben. Und die hat schnell geschaltet. Ein Blut- und ein Gewebstest haben schliesslich klar gezeigt, dass Sonja Stampfli Borreliose hat.
Und das ist für mich, so etwas habe ich dann auch noch nie gehört im 93. Das ist für mich ganz überraschend gekommen, so etwas.
Nach 12 Monaten mit schwersten Depressionen, Schmerzen, Herzproblemen und Panikattacken, ohne dass sie eine Ahnung hatte, warum sie das alles hat, war endlich klar, an was sie leidet.
Also, wenn ich die Diagnose bekommen habe, bin ich eigentlich wie erlöst im Moment. Also, da war auch etwas da, was man hatte, einfach, wo man konnte. Jetzt weiss ich wenigstens, was mir fehlt. Ja. Es war schon ganz anders, obwohl es mir ja weiterhin schlecht gegangen ist. Aber es war ganz anders in meinem Kopf, oder?
An einen Zeckenstich allerdings hat sie sich nicht erinnern.
Also die Ärztin hat mir gesagt, das kann Jahrzehnte zurückliegen sogar. Weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich Zeckenbiss hatte.
Nach einer intensiven, mehrwöchigen Antibiotikakur im Spital ist es ihr besser gegangen. Das Herz hat wieder normal geschlagen, aber die Schmerzen und vor allem die Depression sind geblieben. Und auch die grosse Müdigkeit, und das bis heute.
Das ist ganz etwas Verrücktes, die Müdigkeit. Das ist nicht zu vergleichen mit einer Frühjahrsmüdigkeit, weil das habe ich habe das ganze Jahr. Also die Müdigkeit, das ist etwas vom Schlimmsten. Das kann sich gar niemand so vorstellen, wie das ist, die Müdigkeit. Da steht man morgen auf, ich komme mir vor, wie ich die ganze Nacht weiss nicht, was gemacht hätte. Ich bin am Morgen so müde, das ist furchtbar, ja. Und das ist einfach auch geblieben dann nach der Antibiotikagabe. Und einfach psychisch ist mir ganz schlecht gegangen.
Die Borrelien können auch in die Hirnzellen gehen und die schädigen. Und das kann Depressionen auslösen. Sonja Stampfli ist darum zusätzlich zu einem Psychiater gegangen.
Und ich habe das so gut berichtet bei diesem Doktor. Weil er hat den Zusammenhang gesehen von der Borreliose und den psychischen Problemen. Aber ich kenne zum Beispiel ganz andere Sachen, schlimme Sachen. Weil Psychiater wollen das noch heute nicht glauben. Die wollen überhaupt nicht glauben, dass es eine Borreliose gibt. Dann tun sie es dann meistens auf Probleme, die man hat. Eben, dann wollen sie dann anfangen, was in der Kindheit alles gelaufen ist und so. Und von mir aus gesehen hat es wirklich nichts mit dem zu tun. Es geht wirklich auf die Borreliose zurück.
Borreliose kann einerseits Depressionen verursachen, weil die Borrelien die Hirnzellen schädigen. Andererseits können Depressionen auch die Folge sein von diesen jahrelangen chronischen Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit.
Ich würde sagen, das Psychische ist noch fast schlimmer als alle Schmerzen.
16 Jahre lang ist Sonja Stampfli jetzt krank. Sie macht immer wieder intensive Antibiotikakuren. Mal geht es ihr besser, mal schlechter. Sie ist in einer Selbsthilfegruppe, die ihr immer wieder gut tut. Arbeiten kann sie schon lange nicht mehr. Und nach dem Mittagessen ist sie für den Rest des Tages kaputt. Und sie hat am ganzen Körper Schmerzen. Und das eigentlich immer.
Die sind wirklich im ganzen Körper. Man kann es fast nicht glauben, aber ich habe da auch das Brustbein drauf. Das tut so weh da. Es ist fast unglaublich. Wenn ich hier so etwas drücke, das tut alles weh. Und es sind aber auch Muskeln, das darf man eben nicht vergessen. Meine Physiotherapeutin sagt mir, das sind alles Muskeln, die mir wehtun. Und Muskeln hat man eben im ganzen Körper. Das merkt man erst, wenn man eben da überall weh hat.
Können Sie die Schmerzen beschreiben, wie die sind?
Ja, es ist schwer. Es ist so ein stumpfer Schmerz. Er ist einfach da. Er ist einfach da, der Schmerz. Das plagt einem einfach, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel eben so meine Finger, so, habe ich jetzt das Gefühl, ich sie zusammen verkrampfen. So. Das ist ganz verrückt, ja.
Nehmen Sie denn Schmerzmittel?
Ich bin mit Schmerzmitteln sehr vorsichtig, natürlich. Ich nehme nur, wenn es nicht mehr zum Aushalten ist eigentlich.
Und wann ist denn der Punkt bei Ihnen? Also so wie Sie jetzt da sitzen, tut Ihnen alles weh, ja. Der ganze Körper, der Nacken, die Arme, Beine, die Hände?
Ja. Man gewöhnt sich natürlich auch an Schmerzen, habe ich das Gefühl. Also ich nehme einfach nur, wenn ich wahnsinnig Kopfweh habe, wenn ich das nicht mehr aushalten kann, dann nehme ich einfach Schmerzmittel. Aber ich nehme nicht alltäglich Schmerzmittel.
Sonja Stampfli gehört zu den 10% der Borreliose-Patienten, die trotz Therapie chronisch krank sind. Sie hat aber, wenn man so darf sagen, Glück im Unglück gehabt, weil sie an eine Ärztin geraten ist, die auf Borreliose spezialisiert ist und ihre Krankheit ernst nimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Borreliose hat bei vielen Ärzten und auch bei den Versicherungen und bei der IV immer noch einen schlechten Ruf. Das sagt Laurence Mehr, die Ärztin von Sonja Stampfli. Und sie sucht nach einem Vergleich, um den Ruf dieser Borreliose irgendwie zu beschreiben.
Ein gutes Beispiel ist vielleicht Depression vor 20, 30 Jahren. Ein anderes Beispiel ist das Schleudertrauma. Also, es hat noch das Image von einer Krankheit, wo man vielleicht halt doch nicht ganz weiss, was genau passiert. Und vielleicht hat du da seine Beschwerden einfach weitergehorten und eigentlich könnte er und sollte er und vielleicht sollte man den tackeln und jetzt zwingen, das und das und das.
Man weiss noch wenig über die Borrelien. Die Diagnose ist schwer, Symptome ganz verschieden. Und darum müsste man jetzt unbedingt die Forschung intensiv vorantreiben, findet Laurence Meer. Das Bakterium ist nämlich seit gut einem Vierteljahrhundert bekannt.
Die ersten Beschreibungen sind in den 80er Jahren, 1980 bis 1983, so. Also, eigentlich in der ähnlichen Zeitperiode wie HIV. Und wenn man vergleicht, wie weit man ist mit der HIV-Forschung und wie nie man ist in der Borrelienforschung, ist das eigentlich, das ist unglaublich. Das ist unglaublich.
Abgesehen von der mikrobiologischen Basisforschung fehlt auch die systematische Erfassung der Krankheitsfälle und der Todesfälle. Es gibt keine Statistik, keinen Vergleich, wie viele Leute denn vor 5 oder 10 Jahren Borreliose hatten.
Das weiss man alles nicht. Nicht mit fixen Zahlen, nicht mit wirklich objektivierbaren. Aber man weiss andere Sachen. Also man weiss, dass zum Beispiel Holland hat sehr eine gute Erfassung von der Borreliose. Und wenn man diesen Zahlen glaubt, dass das wirklich gut aufgenommen worden ist, hat das massiv zugenommen. Massiv zugenommen.
Auch das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass die Borreliosenfälle in der Schweiz zunehmen. Aber all die Vermutungen und Schätzungen der Fachleute sind nicht auf objektiv messbare Daten gestützt. Man weiss nicht einmal, wie viele Menschen pro Jahr an den Folgen von Borreliosen sterben. Die Borreliosenforschung steckt also noch in den Kinderschuhen. Die Krankheit ist schwierig zu diagnostizieren. Eine Ansteckung bedeutet noch lange nicht, dass man krank wird. Und wenn man krank wird, bedeutet das noch lange nicht, dass man das auch mit einem Test eindeutig nachweisen kann. Sonja Stampfli ist seit 1992 krank. Bei ihr hat der Test eindeutig angegeben, dass sie Borreliose hat.
Ich muss sagen, da hatte ich ja noch Glück gehabt, dass sie es bei mir relativ nach einem Jahr festgestellt haben. Aber es gibt eben wirklich, das ist schlimm, wie Leute müssen zu 10, 12 verschiedenen Ärzten gehen und dann heisst es noch dann, das ist nichts. Das ist nichts, das ist einfach psychisch.
In dieser Selbsthilfegruppe, wo Sie sind, ist das ein Thema?
Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema bei uns, dass eben der Test, der eindeutige Test, der das festlegen kann. Und das ist natürlich schwer. Wir sind natürlich alle enttäuscht von den Ärzten, ein bisschen generell, das muss ich sagen. Oder wir haben jeden gerade einen guten Arzt jetzt gefunden, aber sonst sind wir eigentlich wirklich ein bisschen enttäuscht von diesen Ärzten. Dass sie da nicht ein bisschen in sich interessieren für das. Das ist ein Riesenthema bei uns. Das ist ging. Da kommt jemand neu dazu in der Selbsthilfegruppe und erzählt genau um mich das Thema. Ich war bei dem Arzt, der hat mir das nicht geglaubt. Ich war bei dem Arzt. Das geht noch und noch so weiter.
Wie das ist, wenn man nicht weiss, was man hat und einem die Ärzte nicht wirklich ernst nehmen, das hat Sonja Stampfli während dem ersten Jahr selber erlebt, wo nämlich noch nicht klar war, dass sie Borreliose hat. Viele Patienten und Patientinnen leben jahrelang in dieser Ungewissheit. Gerade für das Umfeld ist das schwer zu begreifen. Das hat auch Sonja Stampfli in dem ersten Jahr erlebt.
Man hat mir ja nichts angesehen. Es hat einfach schnell geheissen. Die spinnt, oder? Was weiss ich, was der fehlt? Die hat einfach psychische Probleme und so.
Zum Glück ist ihre Diagnose eindeutig ausgefallen. Damit ist das Kranksein wenigstens sozial akzeptiert, wenn man es ein bisschen zugespitzt sagen will. Nur nach so manchem Jahr schwindet das Verständnis nach dies nach.
Das ist ganz schwer, jemandem zu erklären, dass ich jetzt nach 15 Jahren noch so ein riesiges Problem habe. Es gibt schon Leute, die mir das glauben, die das ernst nehmen. Aber ich habe das Gefühl, der grösste Teil kann das nicht begreifen. Weil nichts Sichtbares da ist. Das ist einfach ganz schwierig zu erklären, das ganze Zeug.
Eine solche Krankheit wie eine chronische Borreliose zu haben und dann noch so manches Jahr, das ist hart.
Es gibt schon Zeiten, wo ich wütig bin, wo ich denke, das kann es einfach nicht sein. Oder es kann es nicht gewesen sein, mein Leben. Also. Aber ich denke, ich habe jetzt einfach wirklich in diesen 15 Jahren langsam angefangen zu arrangieren mit dem ganzen Zeug. Ja, es bleibt ja einem nichts anderes. Ich will ja leben und ich will einfach gleich noch etwas machen, oder? Ich habe mich dann auch wirklich auch noch an kleine Sachen freuen, zum Glück. Oder? Wie jetzt der Frühling ist so etwas so Schönes. Das freut mich, wenn ich sehe, wie das Fäden wachsen. So, das ist für mich auch das Glück, dass ich noch Freude habe an so etwas.
Das ist Input, eine Sendung über Zecken und über das, was sie anrichten können. Zecken übertragen schwere Krankheiten, Meningitis und sehr, sehr viel häufiger Borreliose. Beides Infektionen, die uns Menschen sehr schwer krank machen können, so wie Sonja Stampfli, die wir vorhin gehört haben. Zecken können aber auch Tiere infizieren, unsere Haustiere zum Beispiel. Eine Infektionskrankheit, die stark zunimmt, ist die sogenannte Babesiose, eine Art Malaria, die vor allem Hunde und Ross sehr schwer krank macht oder sogar töten kann. Die Babesiose wird von einer neuen Zeckenart, der sogenannten braunen Hundezecken, übertragen. Die ist aus dem Mittelmeerraum eingeschleppt worden von Leuten, die mit ihren Hunden in den Süden in die Ferien fahren. Und die neue Zeckenart verbreitet sich jetzt extrem schnell da bei uns in der Schweiz und mit ihr die Krankheit, die sie überträgt, die Babesiose.
Gerade beim Ross hat sie stark zugenommen. Vor den 90er Jahren hat es vielleicht 1-2 Fälle pro Jahr gegeben. Heutzutage haben wir zwischen 70 und 100 Fälle pro Jahr. Das hat also recht massiv zugenommen. Beim Hund hat es an und für sich auch zugenommen. Man hat es jetzt stabilisiert, wo es dort einen Impfstoff gibt, um die Hunde zu schützen. Aber an und für sich wird es auch zunehmen.
Der Biologe Bruno Gottstein ist das. Wir sind immer noch auf Zeckenjagd im Zeckenwald, wie er das Waldstück hier in der Nähe von Belp nennt, weil es da besonders viele Zecken hat. Mit einer grossen, weissen Fahne streift der Biologe ein paar Meter über das Gestrüpp direkt am Wegrand.
Und jetzt haben wir die ganz Kleinen hier.
Babys.
Babys. Die sind nur 6 Beine. Die müssen jetzt ein Müsli haben, als Wirt.
Aber die sind wirklich ganz, ganz klein. Ja. Also die sieht man.
Das ist ein Problem auch. Bis man sie sieht, geht es länger.
Also sind wir hier in einem Zeckennest gelandet, wahrscheinlich eigentlich.
Ja.
Sehr angenehm.
Jetzt schauen wir mal, ob es.
Jetzt noch mal 2 Babys.
Dort, genau. Mal.
Wie viele haben sie jetzt da gefangen? In diesen paar Streifzeugen?
Wir hatten etwa 5-6 Larven gehabt. Babys und etwa 5-6 Teenager. Ja, das ist viel.
Das ist jetzt viel, wenn sie da 2-3 Meter durchstreifen.
Und dann so Zecken drauf. Ja, wir haben schon die müssen eine halbe Stunde lang rumsuchen, bis wir 10-20 gefunden haben.
Also hat es viel, der Frühling?
Ja, sehr viel, ja.
Es wird ein Zeckenjahr 2008. Der Winter war offenbar genug kalt gewesen, dass sie tief geschlafen haben und nicht zu früh rausgekrabbelt sind aus dem Boden. Die 10 Zecken, die wir jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten gefangen haben, kommen in ein Gläschen.
Komm. Ja, rein wollen.
Die gehen jetzt aber in dein Glas rein. Fangen die dann an zu streiten dort drin?
Nein. Die werden sich nicht wohlfühlen.
Die streiten nur, wenn sie wohl sind?
Ja, die streiten überhaupt nicht. Die haben gar keine Zeit zum Streiten. Die haben nur etwas im Kopf, die haben Hunger. Und die wollen Blut.
Das werden sie nicht bekommen, einmal nicht von uns. Das Deckel ist gut verschraubt und die 10 kleinen Zecken werden jetzt als Forschungsobjekt bei den Studenten von Bruno Gottstein landen. Vielleicht sind denn die eines Tages genauso fasziniert von dem kleinen Blutsauger wie ihren Professor.
Er erklärt einerseits zu warten. Er erklärt extrem lang zu warten. Er lernt extrem rationell umgehen mit seiner Energie. Das ist unglaublich. Stellt euch vor, die müssen monatelang warten, bis er uns Mittagessen bekommt. Haben wir 0 Chancen. Und dann hat er gelernt, bei seinen Wirtstieren, die so zu befallen und dann so Blut abzapfen, dass die einfach nichts merken, nichts merken. Das ist eine glanzvolle Leistung.
Zecken sind uralte Viecher. Sie haben Millionen von Jahren Zeit gehabt, um all das zu lernen, um ihr Jagdverhalten zu perfektionieren.
Die hat es schon gegeben, bevor es die höheren Säugetiere gegeben hat, wahrscheinlich schon. Es gibt auch Zecken, die auf Echsen gehen. Wahrscheinlich haben schon Dinosaurier mit Zecken zu tun gehabt.
Das Kämpfen gehabt. Für was sind denn die gut?
Ja, das Aus der menschlichen Sicht sind sie für nichts gut, aber aus der biologischen Sicht, aus der Sicht von der Natur her, sind sie einfach ein Bestandteil von der Natur. Alle Organismen müssen irgendwo ihre Nahrungsquellen erschliessen und die Säcke hat jetzt halt herausgefunden, dass es noch ganz praktisch ist, wenn man Blut saugen kann, weil da hat sehr viel Eiweiß drin, es ist schön warm, das Blut, das man aufnimmt, und von dort her ist es halt Pech für die Lebewesen, die es betroffen hat. Aber an für sich stellen wir uns in der Biologie die Frage nicht, was gut und nicht gut ist, weil alle Lebewesen haben da seine Berechtigung. Natürlich, wenn sie das menschliche Leben schädigen oder die Gesundheit des Tieres schädigen, dann tut man es entsprechend entfernen. Man will sie nicht haben, aber da seine Berechtigung haben sie trotzdem.
Man will sie nicht haben, man will sie eigentlich töten. Wie bringt man die Viecher tot?
Also, an für sich tiefgefrieren ist relativ schwierig. Die können im Winter relativ gut überleben, erhitzen. Also wenn man sie in warmes Wasser fallen, in kochendes Wasser fallen zum Beispiel, dann sterben sie. Also Temperaturen über 70 Grad, dort leben sie nicht.
Wer jetzt keine Lust hat, den Spaghetti-Topf so etwas herzugeben, man kann sie auch mit einem Feuerzeug flambieren oder das WC durchabspülen oder in eine Alufolie einpacken und in Kübel rühren. Mit dem Fingernagel zerquetschen sollte man sie aber nicht, weil man dann unter Umständen die Borrelien unter dem Fingernagel hat. Bevor man sie aber überhaupt kann töten, wie auch immer man das macht, muss man sie zuerst aus der Haut rausbringen, mit einer Pinzette den Kopf packen und rauszupfen, ohne zu drehen.
Falls nicht alles rauskommt, keine Angst, keine Panik haben. Was drinnen bleibt, ist vielleicht der Wiederhaken zapfen. Die Speicheldüse sind weg und der Wiederhaken zapfen, das ist null Risiko. Ein bisschen desinfizieren und ein paar Tage später geht das meistens von allein weg. Da muss man keine Angst mehr haben. Was man aber nicht machen sollte, ist der lebende Zeck, der ja selber nicht loslassen kann, weil der ist rein zementiert. Der darf er plagen. Also früher hat man gesagt, Nagellackentferner oder Öl oder Salatöl und so weiter drauf tun. Das darf man nicht machen. Die Zecke, die muss schnaufen, die hat Atemlöcher. Und wenn man die verstopft, dann ist sie am Verstecken, dann wird sie schlecht.
Und das ist ja mir dann in dem Fall eigentlich gleich, ehrlich gesagt.
Nein, wenn es dem Zeck schlecht wird, tut er die ganze Speicher und die ganze Speicherflüssigkeit schmeißt er noch in die Wunden rein. Und dann wird das Risiko grösser, dass die Erreger rüberkommen. Und darum sollte man sie nicht plagen. Immer plagen heisst, es wird schlecht, es geht nicht gut. Und sie spuckt noch die ganze Speicher mit den Erreger in die Wunden rein.
Lieber nicht plagen also. Oder noch besser, sich gar nicht erst stechen lassen. Am besten kann man sich schützen gegen Zecken, wenn man einfach schön auf dem Weg bleibt. Sonst muss man lange, helle Kleider und gute Schuhe anlegen und sich einsprayen und am Abend unbedingt kontrollieren, ob man eine aufgelesen hat. Vor allem Kinder sollte man jeden Abend absuchen. Zum Arzt muss man dann, wenn es auf der Haut eine Rötung gibt, die nicht mehr weggeht. Oder wenn man Fieber, Kopfweh, Gleichgewichtsprobleme, Sehstörungen bekommt oder Gelenkschmerzen. Es kann aber bis zu mehreren Wochen dauern, bis einzelne Symptome auftauchen. Die Laurence Mehr, Borreliosen-Expertin, gibt noch einen weiteren Ratschlag, vor allem für die Leute, die in den Risikogebieten unterwegs sind.
Also es gibt heute Labors, die anbieten, den Zeck zu untersuchen, ob er borrelienhaltig ist oder nicht. Und darum wäre es eigentlich gut, den Zeck aufzubewahren, dass man den dann allenfalls einschicken kann.
Was aber, wenn der Test positiv ist, aber man hat selber gar kein Symptom? Prophylaktisch Antibiotika nehmen?
Die Richtlinien sind klar, man tut nicht prophylaktisch behandeln. Man hat überlegt, soll man jeden, der einen Zeckenstich hat, 10 Tage mit Antibiotika behandeln, grundsätzlich. Und in den Infektiologenkreisen, sowohl in Europa wie in den USA, man sagt, nein. Die Gefahr von Antibiotikaresistenzen ist grösser als die paar, die man so verhindern kann.
Wer aber Borreliosen-Symptome hat, der muss behandelt werden und das möglichst rasch. Dann hat man sehr gute Chancen, wieder gesund zu werden. Gegen Meningitis, die andere Krankheit, die Zecken übertragen, kann man sich impfen. Das BAG empfiehlt das auch dringend. Bereits 40% der Leute in den Risikogebieten haben sich impfen lassen. Bei der Borreliose ist eine Impfung aber nicht in Sicht.
Es liegt an der Komplexität dieser Bakterien, an der Grösse der Bakterien und an der wirklich sehr grossen sogenannten Antigen, also echt das Kleid, das die Borrelien haben, das der Körper muss als Fremder kennen muss, weil das sehr komplex ist, wechselhaft ist, denke ich, dass eine Impfung nicht absehbar ist in nächster Zukunft.
Es bleibt uns also nur, uns zu schützen. Sonja Stampfli, heute 54, hat damals, als sie jung war, nichts über die Gefahren der Zecken gewusst. Sie hat nicht einmal gemerkt, dass sie irgendeine Zecke hatte, die sie infiziert hat.
Wenn ich jetzt eine Zecke sehe, auf einem Bild oder so, also das macht mich schon ein bisschen, ja, es macht mich einfach verrückt irgendwie, dass das so etwas auslösen kann. Und mir tun einfach auch alle Leute, die das verwünscht, habe ich einfach Angst, das muss ich sagen. Wenn ich manchmal so Leute sehe im Wald oder so mit kurzen Hosen, so, das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst für andere Leute auch noch. Was auf sich hat zu suchen.
Sie und auch ihre Familie, ihre Freunde sind vorsichtig geworden, wenn sie in den Wald gehen spazieren.
Wir bleiben schön auf dem Weg. Einfach nicht in das Gebüsch, in das Zeug gehen. Waldrand tue ich wirklich, wenn ich am Waldrand laufe, habe ich sicher 3 Meter Abstand. Das ist bei mir so im Kopf. Weil ich einfach Angst habe, genau in diesen Sträuchern sind die Zecken. Also da nehme ich nicht wirklich, da laufe ich durch die Matte, aber kein Weg ist. Aber ich habe einfach meinen Abstand von diesen Sträuchern, von diesem Zeug. Und das würde ich einfach auch so empfehlen, ja.
Seit 15 Jahren lebt Sonja Stampfli jetzt mit der Diagnose Borreliose. Ihre Familie, ihre 3 Kinder und ihren Mann, ihre Verwandten, ihre Freunde haben immer zu ihnen gehabt, haben sie unterstützt, entlastet, wo es nur geht. Aber ihre täglichen Schmerzen, die kann ihr niemand nehmen.
Ich hätte gerne um mich mal das Gefühl, so mal, schon noch mal einen Tag mal sein, ohne Schmerzen, ohne Müdigkeit, so richtig, dass ich die Bäume ausreissen könnte, um mich so, wie ich eben war davor, als ich von morgen bis am Abend arbeiten musste und machen. Das wäre schon etwas Schönes, ja.
Rund 3'000 bis 5'000 Menschen erkranken jedes Jahr in der Schweiz an Borreliose. Etwa jede und jede Zehnte wird chronisch krank, so wie Sonja Stampfli. Es gibt keine Meldepflicht, es gibt keine Statistiken, es gibt keine Todeszahlen und die Erforschung des Bakteriums steckt noch in den Kinderschuhen. Falls all die Annahmen von den Experten stimmen und es immer wie mehr Zecken gibt mit Borrelien, dann, so findet die Ärztin Laurence Meer, dann haben wir ein Problem. Und zwar nicht nur ein gesundheitliches, sondern in ein paar Jahrzehnten auch ein volkswirtschaftliches.
Dann müssen wir wissen, es geht vielleicht noch 10, 20 Jahre, werden wir viele Leute haben, die nicht arbeiten können, die invalid werden und die wir müssen betreuen, schlichtweg.
Der Wunsch von der Borreliose-Spezialistin ist darum klar. Jetzt muss in der Forschung wirklich vorwärts gemacht werden, sagt sie.
Sehr gute Basisforschung in der Mikrobiologie, gekoppelt mit Pathologie, Elektronenmikroskop, neuesten Verfahren, MRI im Mikrobereich, für den Keim können besser zu erfassen, in wie grosser Zahl er im Mensch ist und wie aktiv, dass er ist. Das ist das eine. Und das andere ist, die Gruppe von Leuten, die nicht heilen oder schlecht heilen, dass man die wirklich begleitet, dass man die erfasst, dass man die beobachtet, dass man die quasi studiert. Warum ist das so?
Die Borreliose werden ganz klar in der Schweiz unterschätzt, findet Laurence Meer. Und auch die, die sie übertragen, die Krankheit, die kleinen, geschickten Blutsauger, die sich immer wie mehr ausbreiten, auch sie werden unterschätzt. Wenn man nämlich schaut, welches Tier uns Menschen am meisten schaden kann, dann sind das nicht Giftschlangen oder Tiger oder Bären oder Haifisch. Nein, von all dem, was da auf unserer Erde herumläuft und herumkreucht und herumfliegt, sind Zecken auf der Liste der gefährlichsten Tiere ganz, ganz weit oben, sagt der Biologe Bruno Gottstein.
Die Zecken sind die 2 gefährlichsten. Also weltweit gesehen sind Mücken die gefährlichsten. Und die Zecken sind schon Nummer 2.
Aber jetzt in der Schweiz?
In der Schweiz sind die Zecken die gefährlichsten, was die Übertragung von Infektionskrankheiten anbelangt. Ja.
DRS3 Input. DRS3 Podcast.